hören wir Worte der Heiligen Schrift aus dem Brief des Apostel Paulus an die Thessaloniker. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 12 bis 18. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, denen Anerkennung zu zollen, die bei euch die Arbeiten besorgen und eure Vorsteher und eure Seelsorger im Herrn sind. Haltet sie ganz besonders lieb und wert um ihrer Arbeit willen. Haltet Frieden untereinander. Sodann ermahnen wir euch, liebe Brüder, weiset die Unordentlichen zurecht, ermutigt die Verzagten, nehmt euch der Schwachen an, verfahrt mit Geduld gegen alle. Achtet darauf, dass niemand einem anderen Böses mit Bösem vergelte. Befleißigt euch vielmehr alle Zeit des Guten gegeneinander und gegen alle Menschen. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus Jesus. Amen.
Es war einmal ein Mann ohne Schuhe. Er wünschte sich so sehr richtige Schuhe aus richtigem Leder. Er beklagte sich vor Gott morgens. Er beklagte sich mittags. Er beklagte sich abends. Bis eines Tages ein Mann ohne Beine in die Nachbarschaft einzog. Und der Mann ohne Schuhe ging zu dem Mann ohne Beine, um diesen in der Nachbarschaft willkommen zu heißen. Und der Mann ohne Schuhe fragte: Wie geht es Ihnen? Danke der Nachfrage, Herr Nachbar, antwortete der Mann ohne Beine. Mir geht es gut. Ich bin gesund. Die Sonne scheint. Meine Familie ist da. Meine Freunde sind auch da und alle helfen mit beim Umzug. Und ich danke Gott ununterbrochen dafür. Dankgebete und Danksagungen im Allgemeinen sind immer ein wesentlicher Bestandteil der jüdisch-christlichen Kultur und Tradition gewesen. Für Jesus waren sie sehr wichtig. Und Paulus formuliert sie hier im 1. Thessaloniker 5, 16 bis 18 als eine Pflicht der Gesamtgemeinde und als Willen Gottes. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank. Denn so will es Gott von euch im Christus Jesus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das, was Gottes Wille für mein Leben ist, empfinde ich persönlich als einen Befehl, als ein Gebot Gottes. Und die Bibel zeigt mir, dass das Gehorchen von Gottes Geboten letzten Endes zu meinem Gewinn ist. So sagt es zum Beispiel in 5. Mose 10, 12 bis 13. Ich erwähne nur die letzten drei Worte. zum Besten für dich selbst. Steht in einer Übersetzung, in der anderen Übersetzung, da steht dir zum Guten. Und hier sagt Paulus den Thessalonikern im Jahr 50 nach Christus, aber auch uns heute im Jahr 2020, wie ein kategorischer Imperativ, sagt Dank, sagt Dank, sagt Dank. Und zwar in jede Situation. Wenn richtiges Danksagen die Manifestation, die Äußerung von Dankbarkeit ist, dann ist das Vorhanden von Dankbarkeit die notwendige Voraussetzung dafür, den gehörigen Dank auszusprechen. Das ist eigentlich logisch. Und nochmals, hier geht es um richtiges, echtes Danksagen. Denn von dem falschen Danken als bloße Floskel ist gar nicht hier die Rede. Das wird hier, es gibt sowas, aber Paulus hier spricht nicht davon. Er spricht von dem richtigen Danken. Und wenn das so ist, diese logische Sache, die ich gerade erwähnt habe, ich habe gerade zwischen dem grundlegenden Zustand der Dankbarkeit und der Manifestation dieses Zustands als Handlung, in einer Handlung. Und diese Differenzierung ist für mich sehr wichtig, weil wir gerade das uns ein Dilemma macht. Gerade das ist hier ein Problem. Wenn das so ist, dass der Zustand der Dankbarkeit die unabdingbare Bedingung von echten Dankbarkeit, von echten Danksagen ist, dann haben wir ein Dilemma. Weil, wie kann es sein, Paulus, Pablito, wie kann es sein, dass ich mich verpflichtet fühlen soll, erlebte Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen, auch wenn ich sie es gar nicht empfinde? Und das ist das Problem. Das ist das Dilemma da hinten. Denn Paulus meint das hier in jede Lage, in jede Situation. Das heißt, auch wenn ich frustriert bin, wenn ich traurig bin, wenn ich ängstlich bin und sogar wenn ich sogar vielleicht wütend bin, da soll ich danken? Wie soll das gehen? Okay, es gibt eine erste Erklärung, die der Grammatik gebührt wird. Das heißt, es gibt ein Problem in der Grammatik. Und zwar, wir müssen verstehen, dass da nicht steht, dass wir für jede Gelegenheit danken sollen, sondern vielmehr, dass wir in jeder Situation, in allem Dank sagen sollen. Versteht ihr den Unterschied zwischen für versus in? Diese Differenzierung, dieser Unterschied ist sehr wichtig, weil wenn wir das falsch verstehen, könnten wir in eine masochistische, krankhafte Gesinnung kippen. Und das ist nicht, was Paulus hier meint. Paulus meint hier in jede Lage. Natürlich danke ich nicht dafür, dass ich zum Beispiel einen Autounfall hatte und dabei das Auto komplett verlor. Natürlich nicht. Trotzdem habe ich die Fähigkeit, in dieser traumatischen Lage die Gnade Gottes zu sehen. Dann kann ich mich bei Gott bedanken, dass ich zum Beispiel den Unfall überlebte. Aber die Frage ist immer noch offen. Die Frage bleibt dennoch offen. Wie soll ich Dankbarkeit äußern, wenn ich gar nicht in der Stimmung bin? Weil die Grammatik ist eine Sache, das ist Textsache zum Verstehen. Aber wenn hier es sich nicht bewegt, wie soll ich Dankbarkeit äußern, wenn ich sie gar nicht empfinde, wenn ich gar nicht in der Stimmung bin? Wenn ich diesen Text ernst nehme, wenn ich diese kategorische Imperativ ernst nehme, diesen Befehl ernst nehme, dann sag mir ja diesen Text Folgendes. Sorge du dafür, dass du Dankbarkeit findest. Schluss. Das ist aber hart. Nicht wahr? Das ist schon hart. Paulus sagt mir, finde du den Weg, Dankbarkeit dabei zu finden. Okay. Das finde ich hart. Wir haben wirklich hier ein echtes Dilemma zwischen Befindlichkeit und Ausdruck von Dankbarkeit. Aber wie soll das bitte gehen? Die Bibel sagt uns, dass es doch geht. Nehmen wir das Beispiel von Paulus selbst, derjenige, der diesen Befehl sagt. Paulus hatte eine große Einschränkung in seinem Leben. Wir wissen nicht, was das genau war. Wir wissen nicht, ob diese Einschränkung physischer Natur war, körperliche Natur war oder geistige, psychische Natur war. Aber wir wissen, dass Paulus eine Einschränkung hatte. Und diese Einschränkung, diese Hinderung, kann man auch sagen, diese Behinderung konfrontierte Paulus jeden Tag seines Lebens. Jeden Tag. Und zwar mit seinen Unvollkommenheiten, mit seinen Grenzen, mit seinen Schwächen. Und daraufhin hat Paulus zu Gott zum wiederholten Mal gebetet: Herr, bitte Herr, nimm mir das weg. Und wie berichtet Paulus über die Antwort Gottes, über die Antwort des Herrn auf sein Gebet? Doch er, der Herr, hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft gelangt in der Schwachheit zur Vollendung. Meine Gnade genügt dir. Auf Deutsch übersetzt heißt das: Die Gnade, die ich dir schon längst erwiesen habe, ist mehr als genug, damit du deine Berufung befolgst und verwirklicht. Und vielleicht du kannst mich fragen: Okay, Gnade, schön, aber was hat das mit Dankbarkeit zu tun? Da wollte ich nicht so reingehen, weil es etwas richtig Tiefes ist und wir haben die Zeit dafür nicht. Aber ich sage etwas einfach als Hausaufgabe zum Nachdenken. Was hat Gnade mit Dankbarkeit zu tun? Die Antwort ist wirklich einfach. Alles. Alles. Gnade hat mit Dankbarkeit alles zu tun. Und ein Hinweis gibt uns auch das Original, der Text im Original. Im Koine, im Griechisch, steht das Wort für Gnade und das Wort für Dankbarkeit sind nicht nur ähnlich. Die haben nicht nur denselben Stamm. Die sind genau dasselbe Wort, hundertprozentig gleich. Man kann nicht wissen, worum es geht, bis man den Kontext liest. Charis ist das Wort. Ein und dasselbe Wort. Das heißt, es handelt sich um zwei Seiten, eine und dasselbe Medaille. Und was Gott hier, Paulus sagt, besinne dich über die Gnade und du wirst Dankbarkeit finden. Du wirst in den Prozess der Dankbarkeit hineinsteigen. Die Bibel gibt uns ein weiteres viele Beispiele, aber ich möchte nur ein weiteres Beispiel erwähnen, wo es das doch geht. Und das ist ein Beispiel, das für mich ein vorbildliches Beispiel ist. Die Geschichte eines frommen Mannes von gutem Ruf. Er war sehr erfolgreich in seiner Zeit. Hiob. Hiob hatte einen großen Besitz. Er hatte ein riesiges Geschäft mit vielen Mitarbeitern und Dienern. Er hatte eine große Familie. Die Bibel sagt, er hatte eine prächtige Frau, 7 kräftige Söhne und 3 wunderschöne Töchter. Bis eines Tages er alles von heute auf morgen über die Nacht alles verlor. Seine Welt ist in sich zusammengebrochen. Und ich frage nochmal den Freund Paulito, wie soll hier das bitte gehen mit der Dankbarkeit in dieser schrecklichen Situation? Hiob war schockiert, eine schlechte Nachricht nach der anderen. Der konnte das nicht mal verarbeiten. Hiob war schockiert. Und wenn ich schockiert meine, einige von euch wissen, was das heißt. Man ist wie taub. Man glaubt nicht, dass es die Realität ist. Man hört nicht richtig. Man nimmt wahr nicht richtig. Es ist wie ein Traum, aber einen ultraschlechten Traum. Und als er realisierte, das ist doch Realität. Das ist doch Wirklichkeit, kam so ein Tsunami von Traurigkeit über ihn. Hiob war zum Tode traurig. Hiob war niedergeschlagen. Aber dieser Hiob war derjenige, der Folgendes gesagt hat. Als er seine Stirn gegen den staubigen Boden drückte, er sagte, nackt, nackt bin ich aus meiner Mutterschoß gekommen und nackt werde ich dorthin kehren, zurückkehren. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Wie haben diese Persönlichkeiten der Bibel dieses Dilemma zwischen dem Zustand von Dankbarkeit und der Äußerung von Danksagung gelöst. Meine Lieben, weißt du, das zu sagen in dieser Situation, nicht nur sagen, noch eine Hausaufgabe. Das, was Hiob sagt in 1. Kapitel Hiob 21, sind Antworten auf Fragen, die er sich gestellt hat. Wie kann man antworten, nackt bin ich aus meiner Mutter Schoß gekommen? Davor musste eine Frage stehen, um das zu sagen. Wie gesagt, das kann man weiter in die Tiefe analysieren. Aber ich denke, Hiob hat sich gefragt, wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was hat Gott mit mir gemacht? Soll ich mich versenken hier in mein Hier und Jetzt und vergessen, dass er einmal alles gegeben hat? Und die Antwort ist irgendwie ähnlich wie bei Paulus. Besinne dich über meine Gnade. Die Lösung dieses Dilemmas liegt in einem richtigen, adäquaten Verständnis von Dankbarkeit. Ich muss verstehen, dass Dankbarkeit nicht nur Empfindung ist. Dankbarkeit ist viel mehr ein ganzheitlicher kognitiver Prozess, der auch Gefühle und Emotionen mit einbezieht. Und ich möchte das klären. Was meine ich mit ganzheitlicher kognitiver Prozess? In der Kognitionswissenschaft wird erforscht, wie der Mensch Erkenntnis erlangt. Deswegen Kognition kommt von Latein cognoscere. Cognoscere heißt erkennen, Wissen erlangen. Und in der Kognitionswissenschaft wird erforscht, dass man nicht nur durch das Intellekt, durch das analytische Denken etwas erkennt und versteht, sondern auch durch die Sinnenorgane, durch die Bewegung, durch die Handlung. Das heißt, es ist ein ganzheitlicher Prozess, der auch Intellekt, Gefühle, aber auch dein Körper und jede Zelle deines Körpers mit einbezieht. Deswegen sage ich, ein ganzheitlicher kognitiver Prozess, der das alles mit einbezieht. Obschon oft Dankbarkeit als etwas Intuitives erlebt wird, als etwas Spontanes erlebt wird. Dankbarkeit ist vielmehr ein geistiger Prozess, ein dreistufiger geistiger Prozess, der Reflexion, nochmal ein komisches Wort, der Reflexion des Nachdenkens, ein Prozess, der in Wertschätzung mündet. Reflexion nochmal kommt aus der Optik und bedeutet, wenn etwas widerspiegelt wird. Licht widerspiegelt. Und dann ist es so wie ein Spiegel, wo ich auch mein Bild sehe. Und in der Reflexion heißt das, bei den Philosophen und Psychologen, heißt das, dass man sich selber denkt. In seinem Handlungsfeld. Und das ist ein Prozess, das auch Paulus gemacht hat und Hiob gemacht hat, um diese Worte sagen zu können. Und wenn das so ist, wenn das ein dreistufiger geistiger Prozess ist, der in Wertschätzung mündet, frage ich mich, wie sieht das eigentlich bei mir mit der Wertschätzung aus? Wie sieht es aus? Das ist wirklich eine große Herausforderung, weil Paulus meint das hier, diese Pflicht, nicht nur gegenüber Gott. Er meint das auch und vor allem in diesem Kontext von Thessaloniker 5, 18. Meinen Brüdern, meinen Schwestern gegenüber. Und da wird heikel. Aber als ob das nicht genug wäre, fordert mich, ich weiß nicht dich, aber mich, mein Herr Jesus auf, nicht nur lieb zu denjenigen, die mit mir lieb sind, sondern auch zu denjenigen, die nicht unbedingt mit mir lieb sind. So verstehe ich das, zumindest wenn er sagt, im Lukas Evangelium 6, 32, denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Anspruch auf Dank habt ihr denn dann? Auch die Sünder lieben ja die, welche ihnen Liebe erweisen. Und das gilt auch für Wertschätzung. Denn Wertschätzung ist ein konkreter Ausdruck von Liebe und Respekt. Ich sage häufig meiner Frau, Liebe, ich habe so viele Geschichten über Liebe gehört. Für mich gibt's keine Liebe ohne Respekt. Du kannst sagen, ah, ich liebe dich, aber in dem Moment, wo du mit mir respektlos bist, dann ist es für mich keine Liebe mehr da. Und ich versuche immer, das auszuleben mit ihr. Und manchmal sage ich etwas, das sie vielleicht verstehen kann, und dann muss ich immer hingehen und sagen, das habe ich nicht so gemeint, tut mir leid, bitte verzeih mir. Weil der Respekt für mich ist der konkrete Ausdruck von Liebe. Und es ist wirklich, es nutzt nicht, wenn man Liebe hat und das nicht ausdrücken kann. Es nutzt nicht und wortwörtlich kann nutzen. Und wenn das so ist, möchte ich dann auf den Aspekt der Wertschätzung tiefer eingehen. Ich weiß nicht, welche Assoziationen der Begriff Wertschätzung bei dir hervorruft, aber ich habe immer Wertschätzung mit Loben in Verbindung gebracht. Ich habe stets Wertschätzung mit Ausdrücken verbunden wie, Mensch, das hast du gut gemacht, genial. Oder, hey, Erwin, sieht gut heute aus. Super. Schön. Oder, Gudula, hast du hier eine hervorragende Leistung erbracht? Das habe ich immer so Wertschätzung mit solchen Ausdrücken verbunden. Und warum? Weil der andere fühlt sich dabei bestätigt. Der andere fühlt sich dabei ermuntert und auch geschmeichelt. Warum nicht, oder, Erwin? Ja, es ist so. Und wer gefällt sowas nicht? Wem gefällt sowas nicht? Wem gefällt es nicht zu hören, dass man etwas Gutes geleistet hat, toll ist oder einfach schön aussieht? Also ich mag das. Bitte, bitte. Ja, ich mag das. Deswegen habe ich immer Wertschätzung als eine Art, also bisher als eine Art altruistische, selbstlose Handlungsweise, die in erster Linie den Nutzen, den Vorteil meines Gegenübers immer auf diesen Vorteil und immer auf diesen Nutzen meines Gegenübers ausgerichtet war. Aber je tiefer ich mich mit dem Thema auseinandersetze, der Wertschätzung, desto mehr wird mein Verständnis davon auf den Kopf gestellt. Ich habe entdeckt, dass Wertschätzung rein egoistisch gesehen für mich selbst als denjenige, der sie praktiziert, sehr profitabel ist, sehr vorteilhaft ist. Denn wenn ich die Handlung eines anderen wertschätze, wenn ich eine gute Sache wertschätze, wenn ich eine bestimmte Situation wertschätze, bin ich die allererste Person, die davon profitiert. Wieso sage ich das? Und wie ist das überhaupt möglich? Ich komme auf diesen Punkt gleich zurück, nachdem ich die Bedingungen zur Wertschätzung kurz geschildert habe, kurz erklärt habe. Zuerst möchte ich mit euch ganz offen und ehrlich sein. Die Ausübung von Wertschätzung ist sehr kostspielig. Das möchte ich euch nicht verheimlichen. Wertschätzung ist nicht umsonst. Sie ist teuer. Deswegen möchte ich jetzt drei Bedingungen hervorheben, die die Kosten der Wertschätzung ausmachen. Erstens, um richtige Wertschätzung ausüben zu können, muss ich mir Gedanken machen. Muss ich wirklich mir Gedanken machen. Und hier greife ich auf mein Verständnis von Dankbarkeit als einen dreistufigen Prozess der Reflexion, des Nachdenkens zurück. Ich gebe euch ein einfaches Beispiel. Ich bin gesund. Ja, bin gesund, Gott sei Dank. Und weil ich gesund bin, kann ich eigenständig auf meinen zwei Beinen stehen und gehen. Ich kann gut atmen. Und zwar ohne irgendein Beatmungsgerät. Ich kann Wärme und Kälte spüren, unterscheiden. Ich kann die Süße einer sonnengereiften Feige schmecken, kosten. Ich kann Geräusche. Ich kann Stimmen. Ich kann die Musik eines Mozart hören. Ich kann Düfte riechen, ich kann die Blumen riechen, ich kann den Kaffee da hinten riechen, wenn der kocht. Düfte aller Art. Ich kann euch sehen. Ich kann Licht, viele verschiedene Farben und Töne. Ich konnte das Lächeln der Kinder sehen. Mensch, ich kann sehen. Meine Lieben, das ist nicht selbstverständlich. Erst wenn ich darüber nachdenke, kann ich erkennen, anerkennen und wertschätzen. Das ist der dreistufige Prozess der Reflexion und der Nachdenken, der in Wertschätzung mündet. Erkennen, anerkennen, wertschätzen. Erst in dieser Reflexion kann ich den Wert, das Gute meiner Gesundheit erkennen. Erst durch dieses reflexives Denken kann ich die Güte des Lebens, der Art, anerkennen, so dass ich einsehen kann, dass die Ursprungsquelle meiner Gesundheit außerhalb meiner selbst liegt. Meine Gesundheit ist also ein Geschenk der Natur, ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk von Gott, der Schöpfer und Erhalter der Welt. Erst dann kann ich mich über dieses große Geschenk, über dieses Glück freuen und begeistert von Freude und Begeisterung kann ich das alles nicht hoch genug wertschätzen. Das ist ein reflexiver Prozess durch jede einzelne Zelle deines Körpers. Das heißt, wenn ich keinen klaren Kopf bewahre, dann habe ich überhaupt kein Kapital für Wertschätzung. Zweitens, um richtige Wertschätzung äußern zu können, muss ich die passende Sprache verwenden. Wenn ich zum Beispiel als Führungspersönlichkeit sage, hey Rainer, deine Arbeit an diesem Projekt ist unbrauchbar. Dann habe ich seine Bereitschaft zur Kooperation, zu mitmachen, komplett verloren. Denn das Urteilen über Menschen schaltet automatisch ein Ablehnungsmechanismus im Gehirn ein. Wir brauchen stattdessen ein anderes Beurteilungssystem und die passende Sprache. Es handelt sich um eine kohäsive, kooperative Kommunikation. Und kohäsiv heißt, dass man miteinander die Menschen verbindet, zusammenbringt und zusammenhält. Wenn ich also mich wie ein interaktiver Trottel verhalte und die Gefühle und die Befindlichkeit meines Gegenübers nicht achte, dann bin ich in meinem Potenzial zur Wertschätzung sehr stark eingeschränkt. Und drittens, um richtige Wertschätzung überhaupt zu verwirklichen, sie eine Realität in meinem Leben werden zu lassen, muss ich die richtige Zeit dafür, hör mal zu, schaffen. Schaffen. Wir haben alle dieselbe Zeit. 24 Stunden am Tag. Mehr haben wir nicht. Was wir aus ihr aber machen, liegt in unserer Verantwortung. Wenn ich über die richtige Zeit schaffen spreche, meine ich eine geistige Transformation. Meine ich die menschliche Fähigkeit aus banaler Zeit, aus chronologischer Zeit den richtigen Moment zu machen. Wenn ich also nicht bereit bin, meine Zeit mit humaner Präsenz zu versehen, mit humaner Präsenz zu füllen, dann fehlt mir eine der wichtigsten Ressourcen für Wertschätzung. Ich möchte kurz erklären. Es ist die Fähigkeit, aus chronologischer Zeit die Zeit Gottes zu schaffen. Dieser Unterschied zwischen Chronos und Kairos, der günstige Zeit Gottes. Zur Hausaufgabe. Mit anderen Worten, Wertschätzung kostet mich erstens reflexives Denken. Ich muss einen klaren Kopf haben. Kooperative Kommunikation, eine Sprache, die auf Respekt beruht. Und drittens, die günstige Zeit. Ich muss dafür den richtigen Moment schaffen. Wertschätzung lohnt sich aber. Und zwar trotz der hohen Kosten. Wenn ihr bewusst seid, dass alles, was das kostet, dann scheitert ihr nicht so oft wie die Leute da draußen, die denken, Wertschätzung handelt sich nur um Floskel. Floskel kommt von dem Wort Flusculus auf Latein. Das ist die Verkleinerung von dem Wort Flor oder Floss. Das bedeutet Blume. Und es handelt sich nicht um Blumenrede, sondern um echte Wertschätzung. Ich habe euch eingangs versprochen zu erklären, warum, wieso ich oder derjenige, der sich dafür entscheidet, derjenige bin, der als Erster und am meisten davon profitiert, wenn ich Wertschätzung ausübe, praktiziere. Zwei unermessliche Vorteile habe ich davon, direkt, als derjenige, der das ausübt. Erstens, schlicht und einfach, mehr Gesundheit. Und zweitens, eine bessere Lebensqualität. Warum behaupte ich das? Und wie ist das überhaupt möglich? Um diese Fragen zu beantworten, möchte ich kurz erklären, was ich unter Wertschätzung verstehe. Ich verstehe Wertschätzung grundsätzlich als das freudige Nachdenken, in dem wir alle Menschen bei den positiven Eigenschaften und Auswirkungen einer Person, einer Sache oder auch einer Situation achtsam verweilen und dabei sowohl eine Energiesteigerung als auch geistige Inspiration erleben. Das ist ein Phänomen. Neuere kognitionswissenschaftliche Forschungen bestätigen die positiven Auswirkungen dieses Phänomens. Sie haben gezeigt, dass unterschiedliche Maßnahmen zur Übung von Dankbarkeit und Wertschätzung entscheidend dazu beitragen, erstens die Stressbelastung und die Niedergeschlagenheit zu reduzieren. Ebenso hilft Wertschätzung dabei, die Stresshormone Cortisol im Blut nachweislich zu senken. Wertschätzung trägt auch maßgeblich dazu bei, den Optimismus, die gute Laune zu steigern und damit auch die innere Motivation, die sogenannte intrinsische Motivation. Forschungsergebnisse zeigen ebenfalls eine deutliche Verbesserung zur Schlafqualität, der Schlafqualität sowie der sportlichen und intellektuellen Leistungsfähigkeit bei Menschen, die häufig Wertschätzung leben, geben und bekommen. Und schließlich, vor allem wissen wir, dass Wertschätzung das Gute in einem selbst und in jedem Menschen verstärkt. Ist das nicht schön? Ist das nicht profitabel? Ist das nicht vorteilhaft? Angesichts dieser Tatsachen und Überlegungen komme ich zu dem Schluss, dass Wertschätzung sich wirklich lohnt. Sie lohnt sich vor allem für mich selbst. Und auch für dich, wenn du dich dafür entscheidest. Denn der direkte Gewinn daraus ist offenkundig, offensichtlich. Mehr Gesundheit, mehr Zufriedenheit, mehr Lebensfreude und mehr Erfolg aufgrund der inneren Motivation. Zunächst für uns selbst und dann für unsere Mitmenschen. Oder meinst du nicht, dass wenn Wertschätzung als die Triebfeder der Energiesteigerung und der Lebenstransformation angesehen wird, du selbst durch eine wertschätzende Grundhaltung, Grundeinstellung, dein eigenes Leben nicht leichter, produktiver und schöner machen kannst? Und aus dieser erhöhten Lebensqualität, die du dir durch die Befähigung Gottes in Dankbarkeit verschafft, wirst du die Kraft des Heiligen Geistes in dir, das Gute, die Güte Gottes in deine Umgebung, zu den Menschen um dich herum ausstrahlen, freisetzen. Ist das nicht schön? Ist das wirklich nicht schön? Die großartige Auswirkung, die zu sehen, die du allein durch diese Wertschätzung bewirken kannst. Zu sehen, wie du dazu beiträgst, das Gute in der Welt zu bringen. Die Verwirklichung von Gottes Reich im Hier und Jetzt zu verkündigen und zu leben. Und das, was du beiträgst für den Zusammenhalt der Gesellschaft im Allgemeinen, ist das nicht schön? Ist das nicht wunderschön? Alles, was du und ich mit einer wertschätzenden, dankbaren Haltung als Jünger und Jüngerinnen Jesu bewirken können. Ist das nicht schön? Mein Appell, tu dir selbst und unserer Gesellschaft den Gefallen der Wertschätzung. Denn Wertschätzung ist nichts anderes als eine Wohltat. Eine konkrete Form der Menschenliebe Gottes, die wir jeden Tag praktizieren können und die in alle Richtungen für dich und für alle in alle Richtungen positiv, mehr noch heilend wirkt. Ich beziehe mich nochmals auf 5. Mose 10, 12 bis 13. Und nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir, als nur, dass du den Herrn deinen Gott fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn deinem Gott dienst mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, indem du die Gebote des Herrn und seine Satzungen hältst, die ich dir heute gebiete. Und nochmal, zum Besten für dich selbst. Denn bitte darüber nach, dass Wertschätzung uns allen gut tut. Und vergiss nicht, dass Wertschätzung letzten Endes auf Gehorsamkeit zu Gott und Selbstachtung beruht. Möge Gott uns helfen, dankbare Kinder des Höchsten zu sein. Amen.